Hallihallo und herzlich willkommen zu Thinking Twice. Hallihallo und herzlich willkommen zurück. Nach fast einem Monat Pause kommt heute endlich eine neue Podcast-Folge für euch. Diesmal habe ich mit Agin von The Public Coffee Roasters aus Hamburg geredet, im Dezember schon. Und ich möchte euch diese Folge natürlich nicht vorenthalten. Vielleicht habt ihr es auch schon auf Instagram gesehen. Ich werde diesen Podcast etwas umstrukturieren. Vielleicht hört ihr es schon an der Soundqualität. Ich habe mir nach mehreren Jahren endlich ein neues Mikrofon angeschafft und bin damit mega happy, fühle mich sehr professionell. Und genau, es kommen neue Podcast-Folgen, neue Gäste. Ich werde das ganze Konzept etwas anders aufbauen. Es wird einen Theorieteil meistens geben in den Folgen und dann einen Praxisteil mit einem Interview von einer Expertin, einem Experten, einer Person, die eine Expertise in dem Feld hat. Weil ich glaube, so kann man die aufgenommenen Informationen dann nochmal besser verarbeiten. Und ich habe schon alle Folgen geplant für bis April und es sind unfassbar spannende Sachen dabei. Es geht um Textilmüll, um Greenwashing, um nachhaltige Werbeversprechen und um Gemeinwohlökonomie, nachhaltiges Wirtschaften. Also es wird sich auch ein bisschen wegbewegen von nachhaltigem Unternehmertum, sondern wirklich hin zu Nachhaltigkeit im größeren Sinne, würde ich sagen. Und jetzt habe ich genug geredet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Wir sind einfach reingegangen in das Gespräch und ich habe auf Aufnehmen geklickt. Deshalb nicht überraschen lassen. Es ist etwas anders aufgebaut, einfach weil wir sofort angefangen haben zu reden. Und ich hoffe, euch gefällt die Folge.
Ja, weil es halt maßgeblich die Spekulation angetrieben ist. Ne? Der Erdreausfall in Brasilien ist eine Sache, die ist auch wirklich heftig ausgefallen. Ne? Normal hast du so einen Schadensausfall von 500.000 Säcken im Jahr. Und dieses Jahr sind es irgendwas zwischen 4,5 und 6 Millionen Säcke. Nur so im Vergleich. Und nur damit man das mal in der Dimension mal sich klar machen kann, so Deutschland verbraucht als höchster Pro-Kopf-Verbraucher in Europa an Kaffee, verbrauchen die 9 Millionen Kaffeesäcke im Jahr. Also das heißt, zwei Drittel, also es wäre wie einfach zwei Drittel des Kaffees einfach weg. Ja, und das ist schmerzhaft. Und dann kamen die ganzen Spekulationen dazu und dann kommt eins zum anderen. Ja. Die höheren Frachtkosten und. Also das war jetzt sehr abenteuerlich. Mal gucken, wann das sich beruhigt. Ich sehe es noch nicht kommen, aber schauen wir mal.
Ja, ich meine, das wird ja auch in Zukunft tendenziell noch mehr so werden. Also ich meine, Ernteausfälle Richtig. Werden ja eher zur Normalität werden, genauso in der Kakaoindustrie. Also ich meine, Kaffee und Kakao ist ja eigentlich schon ein Luxusprodukt. Das wird, glaube ich, noch mehr so werden. Also nicht nur glaube ich bin mir da sicher. Dass
ja, ja, absolut. Die Vorzeichen zeigen ja alle darauf hin, aber die Konsumenten verstehen, also weißt du, es ist halt in so unglaublichen Mengen in auch unglaublich niedrigen Preisen auf dem Markt vorhanden, dass natürlich keine Auseinandersetzung damit stattfindet. Ja, also so eine Auseinandersetzung, wie wir es mit Fleisch oder mit anderen Produkten haben, never ever. Also so weit entfernt davon. Ne? Du gehst halt immer in den Supermarkt, kaufst ein Kilo Kaffee für 6,99, sage ich mal salopp, ne? In 94% des Marktes kauft halt einfach so ein. Und wir sind die restlichen 6%, die da über Qualität kommen. Und die 94%, die kennen die Thematik nicht, weil es halt immer billig da war und da ist in Unmengen. So. Und deshalb ist es halt echt schwierig, dann den Leuten das zu erklären. Ne? Also die Gewerbekunden ist das eine, die Endkunden ist natürlich das andere. Wir sind auch in vielen Lebensmitteleinzelhandeln unterwegs und dann stehst du dann natürlich vorm Regal und merkst plötzlich, okay, der Kaffee ist irgendwie 4 Euro teurer und bei Chibo ist es auch schon 2 Euro teurer. Was ist hier eigentlich los? Vielleicht regt sich ja da eine andere Denkweise an, wovon ich aber nicht ausgehe, wenn ich ehrlich bin.
Ich hoffe es immer, weil Das ist genauso wie beim Kakao. Da steckt so viel Arbeit dahinter, so viele Arbeitsschritte auch, um dieses Endprodukt herzustellen und es dann für jetzt bei Schokolade für 99 Cent im Supermarkt zu kaufen, ist
Ist
absoluter
unglaublich.
Vollwahnsinn. Und oder das Kilo Kaffee für 4,99 kann nicht funktionieren. Also das ist genau, kann man gleich in die Modeindustrie rüberhauen und sagen, ja, ein T-Shirt für 2,99 im Sale. Was
Du
da
musst dir
am
mal
Ende
überlegen, du
ankommt.
kaufst, ja klar, man überlegt mal, du kaufst Kaffee für das Kilo 4,99, Kakao für, weiß ich nicht, auch 4,99 gibt es sicherlich, und kaufst, und auf eine Tasse runtergebrochen, reden wir da über 7 Cent, ne, in unseren Qualitäten reden wir da vielleicht über 20 Cent auf eine Tasse oder 30 Cent auf eine Tasse. Und dann kaufst du dir 0,5 Cola, also schwarzes Zuckerwasser, für 1,75. Also irgendwo, also verstehst du, was ich meine? Das ist
Ja.
doch, das passt doch von vorne bis hinten nicht zusammen. Aber gut, gucken wir mal.
Das schauen wir mal.
Ja.
Jetzt sind wir gleich total tief eingestiegen. Möchtest du
Ja.
dich kurz mal vorstellen für alle Hörerinnen und Hörer, wer du überhaupt bist?
Mein Name ist Agin Keshishian. Ich habe mit meinem Bruder zusammen Public Coffee Roasters gegründet 2013 und seitdem beschäftigen wir uns mit Spezialitätenkaffee, sprich Kaffee ab einem bestimmten Qualitätsniveau. Genau, und das bestimmen wir nicht selber, sondern da gibt es sozusagen durch eine internationale Verkostungsverfahren bekommen Kaffees Punkte. Und ab einem bestimmten Scoring gelten ja als Spezialitätenkaffee und alles, was drunter ist, gilt als Commodity, also Massenware sozusagen oder Mengenware, wenn man es eins zu eins übersetzt. Da gibt es auch sehr gute Qualitäten, keine Frage, aber wir sind sozusagen in einem ganz anderen Segment unterwegs. Und das machen wir jetzt seit 2013, Schritt für Schritt, und haben sozusagen einmal eine Vertriebsschiene, wo wir die Produkte an Hotels, Gastronomien, Cafés verkaufen und die halt in dem ganzen Business auch unterstützen mit Equipment, mit Schulungen, mit dem Verständnis für das Produkt und auch das Hochwertige. Dann haben wir, genau, beliefern wir auch Büros, machen Konzepte für größere Unternehmen, wenn es darum geht, dass man sozusagen nachhaltigen Ansatz an einer Cafeteria in einem größeren Unternehmen haben möchte. Haben das jetzt mit Unilever umgesetzt, was ein sehr großes Umdenken für die war, weil die jetzt in einem neuen Gebäudekomplex umgezogen sind und New Work und sehr tiefgehenden nachhaltigen Ansatz sozusagen im Unternehmen haben. Und das wollten wir durchziehen, auch bis zu ja, früher war es eine Kantine, heute ist es sozusagen unser Café, ne? Das war sozusagen die Transformation. Es gibt keine Kantine mehr, sondern halt unser Produktsortiment, unser Café, was wir da integriert haben. Das ist ein Bereich und dann machen wir ganz viel im Bereich Produktentwicklung, also überall, wo wir im Markt Potenzial sehen, Missstände sozusagen zu verbessern, gehen wir rein und entwickeln Produkte, sowas wie die 100% kompostierbare Kapsel auf Holzbasis. Und genau, und dann haben wir noch dazugehörig unsere eigenen Cafés, in dem man sozusagen erleben kann, was wir machen. Ganz nah die Cafés trinken kann, ganz entspannt sich auf einen Kaffee treffen kann oder dann auch die Produkte kaufen kann für zu Hause. Das ist so in kurz die Welt, in der wir unterwegs sind. Ja.
Ein ziemlich breites Feld oder ziemlich
Ja.
vielfältiges Aufgabengebiet dann auch. Kannst du so ein bisschen in der Zeit zurückgehen? Was habt ihr davor gemacht? Wieso habt ihr euch entschieden, yo, lass uns in den Kaffeemarkt, das Kaffeebusiness einsteigen? Warum Kaffee und nicht Tee, Schokolade etc.? Also, was ist so euer Background?
Ja, also der Background an sich, bei meinem Bruder ist es eher kreativ. Er kommt aus Marken- und Kommunikationsdesign. Ich komme eher aus dem klassischen internationalen Handel, sagt man, oder jetzt eher aus dem wirtschaftlichen Bereich, wenn man das zusammenfassen würde. Aber in der Familie insgesamt gab es immer eine sehr hohe Affinität für Lebensmittel. Ja, immer zu Hause, mein Vater hat selber Wein gemacht und irgendwelche Schnäpse und es gab immer viele Feste mit sehr, sehr viel gutem Essen, wo alle, die irgendwie da waren, gefühlt einen ganzen Tag lang in der Küche standen und miteinander irgendwie das Abendessen vorbereitet haben. Und von daher sind wir dauerhaft irgendwie mit Lebensmitteln aufgewachsen, und zwar sehr hochwertigen Lebensmitteln. Und so das Verständnis dafür, dass es halt einen Unterschied zwischen Essen und Essen gibt, und vor allem auch die Kultur dahinter. Ja, also nicht nur die Nahrungsaufnahme an sich, sondern alles, was drum passiert. Und das, also das tragen wir irgendwo tief in uns seit der Kindheit. Und dann hat sich das tatsächlich so ergeben. Ich wollte unbedingt in Richtung Lebensmittel gehen. Nach dem Studium war ich unterstützend für meinen Vater im Familienunternehmen tätig. Und er war schon ein bisschen älter und sagte, ja, du, ich möchte mich jetzt langsam hier rausziehen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann steige ich mich da rein und habe den, also wir kommen ursprünglich aus dem Iran und haben sehr eng mit dem europäischen Markt zusammengearbeitet, was so deutschen Maschinenbau vor allem und Maschinenbau insgesamt angeht. Und dann habe ich das den ganzen europäischen Part übernommen, aber durch die Sanktionen gegen den Iran konnte das Geschäft nicht mehr in dem Umfang und vor allem in der Art gemacht werden, wie wir es vorher gemacht haben. Mhm. So, dann habe ich in diesem Rahmen Finanzabwicklungen gemacht. Da gehe ich jetzt aber nicht so tief drauf ein, und war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, möchte etwas machen, was mich eher befriedigt und wirklich einen Wert schafft und also vor allem nachhaltigen Wert schafft, also nachhaltig im Sinne von ganzheitlichen Wert schafft und vor allem auch eine Affinität zur Produktion. Und dann hat sich das ergeben, weil ich wollte eigentlich eine Weltreise machen und mir mal anschauen, was es so alles gibt, und mir dann irgendwas aussuchen. Das hatte ich auch schon geplant. Und dann gab es einen glücklichen Zufall, dass zwei Freunde von mir, die tatsächlich aus dem Kaffeebereich kamen, sich in dem Bereich auch selbstständig machen wollten und jemanden gebraucht haben, der sie sozusagen in dem ganzen wirtschaftlichen Bereich oder in dem Zahlenbereich und im Konstrukt unterstützt und in der Markenwelt. Da kam mein Bruder ins Spiel. Und dann haben wir aber nach relativ kurzer Zeit festgestellt, dass die beiden das eher anders machen wollten, als wir es machen wollten. Und dann sind wir sozusagen getrennte Wege gegangen. Und Public, wie es heute ist, oder wie es dann ab 2014 bis heute aufgebaut worden ist, das haben dann mein Bruder und ich in die Hand genommen. Genau, so hat sich das ergeben. Also durch eine glückliche Fügung, ja, zum Produkt gefunden.
Ja, gut, aber du hast gemeint, du wolltest schon in die Lebensmittelbranche und hattest auch was mit Handel und sowas. Von daher, du hast also schon so einen Background in der Materie gehabt, oder du hattest ein Interesse dabei. Manche gehen ja einfach nur so, die waren davor ein Bauingenieur und sind danach was auch immer. Also hat schon so ein bisschen dahin, also dein Wissen, was du dann davor aufgebaut hast, kannst du gut anwenden.
Ja, definitiv. Also vor allem der internationale Part oder der Rohkaffee-Part, der ja durch verschiedenste Anbaugebiete in den verschiedensten Ländern und Kontinenten zieht. Klar, da gibt's einfach, da habe ich ein Verständnis für, wie das alles abläuft. Und sicherlich hilft halt, sag ich mal, der eher wirtschaftliche Background und auch, ne, von der Familie her das Unternehmerische zu verstehen oder hilft bei dem Aufbau solch einer Unternehmung. Aber der Weg, ich lerne jeden Tag noch dazu, von daher war das sicherlich eine gute Starthilfe.
Ja,
und alles andere. Ja.
Learning by doing.
Learning by doing, ja.
Ja, jetzt haben wir vor dem Gespräch irgendwie, wir sind so eingestiegen, so schon ein bisschen über so den Weltmarkt, die Handelsstrukturen von Rohkaffee geredet. Kannst du das mal so für Leute erklären, die dann noch gar keine Ahnung haben, wie ist das aufgebaut und wie bekommt man dann auch, also wie unterscheidest du auch einen nachhaltigen Kaffee oder auf was achtest du da vom Anbau her, von den Anbaubedingungen oder auch den Arbeitsbedingungen auf den Farmen etc.?
Ja, also ich erkläre das einmal, so diese ganze Rohkaffee-Welt, damit man einmal versteht, was für Segmente es gibt und wie das abläuft. Also Kaffee, der Rohstoff an sich, ist ein börsennotiertes Produkt. Und es unterteilt sich, also der Kaffee hauptsächlich unterteilt sich in zwei übergeordneten Qualitäten. Es gibt viele weitere, aber das ist das, wo sich sozusagen der Konsum zu 98% abspielt. Das ist einmal der Arabica-Markt und einmal der Robusta-Markt, also die Arabica-Pflanze und die Robusta-Pflanze. Und beide dieser Pflanzengattungen haben eigene Börse und werden auf der Börse gehandelt. Mhm. So, das ist ist einfach wie ein Rohstoff, der an der Börse gehandelt wird. So, dann und dann gibt es ganz verschiedene Anbauländer mit ganz verschiedenen Anbauregionen und ganz verschiedene Qualitäten. Brasilien ist das größte produzierende Land für Kaffee und dementsprechend auch eingängig bin ich ja darauf eingegangen, auch so der Taktgeber für Entwicklung der Bestände, die es gibt und auch der Preise dementsprechend. Also mit einem Land, was man womit man immer unmittelbar zu tun hat, wenn man mit Kaffee agiert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Land nehmen, um da alles einfach beispielhaft abzudecken, dann hat man große, sehr, sehr große Farmen, also von sehr, sehr großen Farmen bis zu ganz kleinen Farmen und Kaffeebauern, die Kaffee anbauen und ernten. Was wir machen, ist im Grunde genommen Kaffees zu beziehen von kleinen Kaffeebauern ab einer bestimmten Qualität. Diese Kaffeebauern können durchaus größer sein, aber die sind nie vergleichbar mit einem Riesenproduzenten, was sozusagen den Commodity-Markt, das, was ich vorhin eingängig ein bisschen erklärt habe, bedient. Ja, das sind alles Spezialitäten-Kaffeeproduzenten, die meistens von ihrer Fläche her verglichen zu den großen kleinen aufgestellt sind und mit sehr viel Leidenschaft und Liebe zum Produkt sozusagen Kaffee anbauen. Und unsere Herausforderung ist genau diese Kaffeebauern zu finden in den verschiedenen Regionen und mit denen dann langfristige Zusammenarbeiten aufzubauen. Und das tun wir Jahr für Jahr, weiten wir das sozusagen aus mit dem Ziel, dass wir das gesamte Sortiment im direkten Kontakt mit den Bauern abdecken. Ja? Heißt, wir haben einen Kaffeebauer in Brasilien, mit dem sind wir in Kontakt und wenn es darum geht, dann, wenn die Ernte bevorsteht und es uns darum geht, uns einzudecken, dann geht es darum, mit ihm direkt auszumachen, okay, welche Qualitäten hat er dieses Jahr, wie ist die Ernte ausgefallen, welche Möglichkeiten haben wir vielleicht nach der Ernte, die Nachernteverfahren auch miteinander irgendwie zu besprechen, zu beeinflussen, vielleicht mal was Neues auszuprobieren und ähnliches und legen auch in diesem Zuge dann gemeinsam die Preise fest, weil wir vorher Proben dann bekommen, die verkosten und im Austausch sind. Und dann geben wir die Abwicklung sozusagen an Spezialisten ab, die eine Infrastruktur haben, bei der wir nicht mithalten können. Und dann wird sozusagen dieser Kaffee dann zusätzlich in einem Container gepackt, wo sowieso, jetzt sagen wir mal, Kaffee nach Hamburg kommt. Und dann kommt es hierher, wird für uns eingelagert und wir ziehen diesen Bestand, den wir da geholt haben, über das Jahr ab. So, das ist so der Ablauf. Und dann gibt es noch viele verschiedene länderspezifische Themen wie Äthiopien. Als Beispiel, also Ghana hast du ja angesprochen bei Kakao. Wir haben das ganz extrem in Äthiopien mit Kaffee, das ist nur lizenzierte. Also du kannst nur von lizenzierten Exporteuren diesen Kaffee abkaufen. Das sind dann länderspezifische Themen, womit wir uns dann beschäftigen, dass wir trotzdem beispielsweise jetzt in Äthiopien haben wir einen Kaffee aus der Region Jirgachev, da arbeiten wir direkt mit einer Frauenkooperative zusammen, dass wir da trotzdem diesen Weg gehen, dass wir alles direkt klären und sicherstellen, Qualität, dass die Qualität unseren Ansprüchen entspricht, dass die Preise und dementsprechend, was da geleistet wird, und dann, dass wir das über einen der Exporteure dann nach Deutschland kriegen, die lizenziert sind. Das ist so grob mal das, was normal ist, und dann ein Beispiel für ein Land, was ein bisschen spezifischer abläuft. Und grundsätzlich, was die Kriterien sind, wir haben so ein paar Punkte, worauf wir immer achten und was absolut gegeben sein muss, neben der Qualität, damit wir sozusagen kooperieren. Und das ist das, also wir haben einmal das Thema des Kaffeepreises an sich. Das ist sozusagen der Bauer. Und jetzt sage ich mal in dem Fall unsere Produktionsleiterin Sandra, die hast du ja auch kennengelernt, die verhandeln, besprechen und setzen einen Preis fest. Was ganz oft vergessen wird, ist, dass die Kaffeebauern in den Erntesaisons Pflücker haben, ja, ähnlich wie wir das hier bei der Spargelsaison kennen. Mhm. Und diese Pflücker, die sind natürlich in einer Wertschöpfungskette relativ weit unten, wenn man das mal so salopp sagen kann. Und eine unserer Bedingungen ist, dass wir in den Gesprächen auch festlegen, wie die Pflücker bezahlt werden und dass sie gerecht bezahlt werden. Mhm. Gerecht bezahlt, sage ich immer, ne, das muss man, kann man schlecht als weißer Mann aus Europa kommen und sagen, okay, die kriegen jetzt irgendwie 12 Euro die Stunde, nur damit man das auch, also, ne, also den Ländern angepasst mit Vorsicht sozusagen so zu verhandeln, dass faire Preise für die Mitarbeiter vor Ort gezahlt werden. Dann geht es uns darum, dass wenn die Kaffeebauern Kinder haben, dass die Kinder tatsächlich zur Schule gehen. Das ist auch immer ein Thema, wo man sehr aufpassen muss. Ja, also ich fahre jetzt auch nicht hier im alten Land zu einem Bauer und wenn ich sozusagen im Sommer da seinen Sohn auf dem Trecker sehe, gehe ich auch nicht hin und sage, hör mal, was ist hier los? Ne? Also da muss man auch immer aufpassen, weil klar, wenn die Kinder auf der Farm mithelfen, ist es eine Sache, aber wir sagen einfach, die Bildung darf da nicht drunter leiden. Das ist uns immer wichtig. Aber bei diesen Themen muss man immer sehr aufpassen, ne? Weil man sonst so aus einem westlichen Standard daherkommt und denen jetzt sozusagen die Welt und ihre Welt erklären möchte. Ja? Also da sind wir eigentlich sehr vorsichtig. Mhm. Und dann unterstützen wir oder suchen uns immer irgendwie besondere Projekte raus, wenn es das möglich ist. Äthiopien, den Jägerchef habe ich genannt, das ist eine Frauenkooperative, das ist ein Mega-Projekt, was wir sehr gerne unterstützen. In Sumatra haben wir das Orangutan-Projekt, da steht eine Organisation dahinter, die dafür sorgt, dass durch eine Extra-Prämie, die wir immer bei dem Rohkaffee oben drauf zahlen, dass die Kaffeebauern durch diese Extra-Prämie eine Incentivierung haben, ihr Land nicht zu verkaufen, zur Verrodung, sondern einfach das, was sie seit Generationen machen, weitermachen. Und auf der anderen Seite kümmert sich diese Organisation um die Pflege von Orangutans, die durch die Verrodung ihren Lebensraum verlieren oder verletzt werden oder ähnliches und wildert die dann wieder aus. Und das ist jetzt nicht so streichelt, so ich melde mich und komme da vorbei und schaue mir die Tiere an und so weiter, sondern das ist tatsächlich ein komplettes Pflege- und Auswilderungsprogramm. Und das sind dann so Themen, womit wir uns beschäftigen und solche Projekte dann unterstützen und voll dahinter stehen. Und über die Jahre mit denen immer mitgehen. Das heißt, und dadurch, dass es ein Rohstoff ist, der auch je nach Bedingungen, die es jährlich gibt, in der Landwirtschaft auch qualitativ unterschiedlich ausfallen kann, also Schwankungen im Geschmack und auch in der Qualität haben, wenn es im Toleranzbereich ist, gehen wir da mit. Ja? Es gibt auch das Prinzip in der Welt, wo wir unterwegs sind, dass man alle drei, also zu jeder Erntezeit, irgendwie was Neues macht, ja, neue Produkte ins Sortiment reinbringt und mit nochmal was ausprobiert und nochmal einen neuen Farmer. Und das ist ein Ansatz, den es gibt, der hat auch seine Berechtigung, aber unser Ansatz ist eher zu sagen, wir suchen unsere Projekte und Kaffeebauern aus und halten langfristig und bauen mit denen langfristig etwas auf. Mhm. Und wenn mal die Ernte nicht so 100% so ausfällt, wie das dem Jahr zuvor der Fall war, dann ist es halt so und dann ist es unsere Aufgabe durch die Röstung und so weiter, das Maximum wieder rauszuholen.
Ich finde es total spannend, muss ich gestehen, dieses gesamte Konstrukt, wie das funktioniert. Ich finde es aber auch mega gut, dass ihr da sagt, ihr macht eine langfristige Zusammenarbeit mit den Farmerinnen und Farmern und auch den Projekten, weil dadurch bekommen sie natürlich auch durch diese Prämien wahrscheinlich auch die Möglichkeit, sich weiterzubilden, vor allem jetzt mit dem Klimawandel und klimatischen Veränderungen auch in Technologien, sei es neue Bewässerungssysteme oder so, zu investieren, weil sie wissen, dass ihr lange oder langfristige Abnehmer seid von diesem Kaffee, jetzt in dem Fall.
Absolut, also das ist das ist etwas, was wir bewirken wollen. Natürlich können wir das nur bis zu einem bestimmten Rahmen natürlich auch, können wir uns da nur bis zu einem bestimmten Rahmen einbringen, weil alles, was landwirtschaftlich und auch landesspezifisch mit Kaffeeanbau und Co. zu tun hat, das übersteigt natürlich auch unsere Möglichkeiten, also landwirtschaftlich, da sich weiterzuentwickeln. Aber auch da ist es so, dass wir haben zusätzlich Rohkaffeepartner, ne, also bei denen wir dann auch einkaufen, weil wir nicht alles sozusagen in diesem direkten Kontakt abdecken können. Und die sind in diesen Ländern auch sehr gut vertreten und beraten ihre Kaffeebauern, unsere Kaffeebauern dahingehend, wenn das notwendig ist, in der Verbesserung der Aufbereitung und unterstützen die auch landwirtschaftlich. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Was wir machen, ist, dass wir einzelne Projekte haben, wo wir versuchen, uns so weit wie möglich einzubringen, auch mit solchen Themen. Aber da sind wir tatsächlich eingeschränkt, muss man auch ganz realistisch sagen, weil wir keine Landwirte sind, sage ich mal, vor allem nicht Landwirte irgendwo in diesen Ländern, wo es auch bestimmte Voraussetzungen gibt, die schwer beeinflussbar sind. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass durch die höheren Prämien die Kaffeebauern tatsächlich die Möglichkeit haben, auch zu investieren und ihre Unternehmung auszubauen, vielleicht Generationen weiterzugeben. Und natürlich profitieren wir auch davon. Ja, also ich bin immer sehr, sehr offen und spreche die Sachen. Also das ist ja auch eine Win-Win-Situation, wenn die Bauern immer weiter investieren und immer in ihren Abläufen und ihren Qualitäten besser werden und wir arbeiten mit denen langfristig zusammen, profitieren wir davon.
Ja, ja.
Keine Frage.
Ja. Was wäre so deine Utopie des Kaffeekonsums, aber auch des Kaffeehandels? Das ist eine sehr große Frage, aber so runtergebrochen auf so ein paar Sätze. So. Was wäre jetzt so deine, ja, die Utopie?
Ich hole immer sehr weit aus, ne?
Nee, alles gut. Ich glaube, man kann da ganz, ganz lange drüber reden, weil es da unterschiedliche Ansatzpunkte gibt. Weil du natürlich auch dieses, ja, Spezialitäten-Kaffee-artige geschmackliche Erlebnis, und dann gibt es natürlich noch den Handel und den Fernhandel. Von daher habe ich mir gedacht, so runterbrechen auf ein paar Sätze. Aber mich würde das total interessieren, was so wäre so deine Utopie des Kaffeekonsums und Handels?
Ja, ich glaube, dass das fängt beim Konsumenten an. Das Verständnis dafür, was das Produkt eigentlich ist, durch wie viele Hände Kaffee durchgehen muss, bis es in der Tasse landet. Das ist ein Verständnis, was es auf dem Markt nicht gibt. Also zumindest der Großteil des Marktes, für den ist das eine Flüssigkeit, die ist meistens schwarz und die bringt mich nach vorne und gibt mir einen Kick und bringt mich über den Tag. Das heißt, es ist eine Art von Konsum von einem Produkt, was sehr, sehr, sehr viele Schritte durchlaufen muss, extrem sensibel ist, vielen verschiedenen Faktoren unterliegt, bis ich das sozusagen in der Tasse habe. Und dafür ist die Wertschätzung auf dem Markt zu klein. Und das kommt natürlich auch daher, dass wir Preise auf dem Markt haben, die nicht diesen ganzen einzelnen Schritten entsprechen.
Ja.
Und wenn man mich jetzt fragen würde, in dem Bereich, was sozusagen so eine Utopie wäre, ist, würde ich das so beantworten, wenn man sich den japanischen Markt anschaut, für Tee, mhm, und auch für Kaffee, da wird dieses Produkt in einer Art zelebriert, da gibt es eine Kultur hinter dem Trinken von Tee und hinter dem Trinken von Kaffee und in sehr vielen anderen Bereichen. Die Japaner sind ja in vielen Bereichen nochmal von ihrer Kultur her anders tiefergehend als vielleicht jetzt wir das sind, wenn es um das Konsumieren von Gütern geht. Und dieses, wenn wir annähernd so ein Verständnis hätten, wie die das dafür haben, also die Kultur des Trinkens, die Wertigkeit des Produktes, das Zelebrieren des Produktes, dann glaube ich, dass sich das von hinten, also vom Konsument her, durchziehen würde bis zu den Ursprungsländern, weil die durch eine gestiegene Wertigkeit auch immer fairere Preise in jedem einzelnen Schritt bis zum Ursprung bezahlt werden wird.
Das, ich glaube auch, dass wir als KonsumentInnen tatsächlich eine Verantwortung haben, bewusstere Konsumentscheidungen zu treffen. Ich glaube aber auch, dass große Unternehmen in der Verantwortung sind tatsächlich. Was meinst du dann sozusagen, dass wie findest du das Lieferkettengesetz zum Beispiel? Findest du das auf den Kaffee gemünzt sinnvoll?
Ja, ich finde es absolut sinnvoll, wenn das nicht irgendwelche Lücken beinhaltet, die genau die großen Unternehmen sozusagen ausnutzen können. Dann macht das absolut Sinn. Die Verantwortung der großen Unternehmen, das ist, das steht, also für mich persönlich steht das außer Frage. Nur realistisch gesehen ist das etwas, was ich auch durch die Jahre gesehen habe, dass diese Unternehmen solange, also das ist ja immer, okay, wer fängt an? Ne? Also wenn der Konsument das kauft, dann bietet das Unternehmen das an. Also muss der Konsument aufhören, das zu kaufen, oder muss das Unternehmen irgendwie seine Art des Anbietens ändern, damit der Konsument sozusagen wachgerüttelt wird. Das ist ja eine Diskussion, die wir in sehr, sehr vielen Bereichen haben. Ich sehe es aber nicht ich sehe nicht, dass dieser Prozess bei den großen Unternehmen, zumindest im Kaffeebereich, tatsächlich passiert. Ja? Also wir haben sehr viel Greenwashing, und wir haben so diesen Prozess, dass man suggerieren will, dass man das tut, aber am Ende des Tages tut man das nicht. Und gerade jetzt, wo wir miteinander reden und die Situation rein jetzt auf dem Kaffeemarkt, ne? Unabhängig von der Explosion der Frachtkosten und unabhängig von der Ernteausfall, also wenn man sich rein die Spekulation anguckt und wer sozusagen im Hintergrund da auch agiert, welche Unternehmen diesen Markt mit beeinflussen, da gibt's ein paar von den ganz Großen, die in diesem Kaffeemarkt unterwegs sind, für den, also im Endverbrauchermarkt, also gerösteten Kaffee, die da mit diesen Mechanismen des Marktes spielen, um sozusagen Profit daraus zu schlagen. Egal, also ich habe wirklich, das ist vielleicht Schwarzmalerei, aber ich sehe es nicht. Ich sehe es bei den großen Unternehmen nicht, dass da eine Veränderung der Denkweise entsteht, dass man sagt, okay, das kann kein Preis sein, der fair ist, der entsprechend den verschiedenen Faktoren ist, die es auf dem Markt gibt, sondern alles sozusagen zu machen, um jeden Cent auf eine Tonne zu sparen. Und solange das so ist, glaube ich wirklich, dass leider wir als Konsumenten in der Verantwortung sind, da ein Umdenken und da ein zwanghaftes Umdenken sozusagen zu verursachen, indem wir diese Produkte einfach nicht kaufen für 4,99
ja.
auf dem Kilo.
Das Gefühl habe ich leider manchmal auch, dass viele, vor allem der großen Unternehmen, eher das dann grün anpinseln und am besten noch irgendwie nachhaltig draufschreiben, aber da ist das gleiche Produkt drinnen. Und auch was du sagst, von diesen Investitionsgeschehen weiß man ganz wenig jetzt als Konsument oder als Konsumentin im Hintergrund, was da eigentlich passiert. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dann ist man ein bisschen deprimiert tatsächlich, weil man dann sich auch denkt, so ja, aber werden die Leute auf ihren 4,99 Kaffee oder die 99 Cent Schokolade verzichten? Und stattdessen lieber die, I don't know, 3 Euro Schokolade oder jetzt einen 15 Euro Kaffee, ganz doof gesagt, kaufen.
Ja, und da muss man natürlich auch ganz, also da muss man, da bin ich auch immer Realist und sagen, okay, es gibt Lebensumstände, es gibt Einkommenssituationen, die das einfach auch nicht ermöglichen. Also da muss man ja auch ganz realistisch sein. Sagen, okay, da maße ich mir auch nicht an, irgendwie irgendwas dazu zu sagen, aber es geht um das allgemeine Verständnis für die Wertigkeit von Lebensmitteln insgesamt. Und da gibt es ja einen Denkprozess, der angestoßen worden ist in verschiedenen Bereichen. Aber ich habe das Gefühl, dass sozusagen wir vor allem auch hier in Deutschland, also manchmal denkt man sich, das ist Nahrungsaufnahme oder Flüssigkeitsaufnahme. Also, ne, also es hört sich jetzt so ein bisschen extrem an, aber also das ist sehr drastisch dargestellt. Aber was ist das überhaupt? Was füge ich meinem Körper zu und inwieweit kann ich mich oder möchte ich mich damit beschäftigen oder sollte ich mich damit beschäftigen? Ja, das kommt manchmal zu kurz. Wir sind wahrscheinlich, also wir beide, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, wir sind wahrscheinlich in so einer Bubble drin, wo wir uns fragen, hä, das macht doch jeder, weil, oder jede, weil wir halt einfach in unserem Umfeld ist das mega Thema. Aber ich glaube, wenn man den ganz großen Markt sich anschaut, passiert das wahrscheinlich zu wenig, aus welchen Gründen auch immer. Ja, nochmal kurz zu den großen Unternehmen. Also, ich tue mich immer schwer, erwische mich aber immer wieder dabei, einfach zu sagen, große Unternehmen, ne? Weil große Unternehmen sind ja auch, haben irgendwann klein angefangen und sind durch viele richtige Entscheidungen groß geworden. Sonst wären sie ja nicht groß geworden. Und
ich würde die richtigen Entscheidungen auf Seiten der betriebswirtschaftlichen Sicht. Nicht auf Sicht der Menschenrechte, der Nachhaltigkeit, der Natur, sondern einfach richtige Entscheidungen im Sinne von größtmöglichen Umsatz oder Gewinn in dem Fall.
Das ja.
Vor allem bei den Großen. Also das würde ich jetzt mal noch nur um das einzurahmen. Ja, ich würde sagen, nicht die richtige Entscheidung im Allgemeinen.
Im Allgemeinen ist es, muss man sich dann immer genau anschauen, da hast du absolut recht. Und sicherlich war die Zeit, in denen wir jetzt, wenn wir über die Giants sprechen, wie jetzt ein Kraft Food oder Nestle oder hatten die auch, konnten die auch in einer Zeit, wo diese Themen, über die wir heute sprechen, dadurch, dass das überhaupt nicht präsent war, tun und lassen, was sie wollten. Kann man ja auch so sagen. Ist ja heute noch in vielen Ländern so, wenn man sich anschaut, wie irgendwelche Abwassersysteme und so weiter. Also da gibt es ja noch genug Beispiele, wo es heute noch der Fall ist. Was ich aber sagen wollte, ist, dass das, was ich immer wieder sehe, ist, dass diese Missstände dadurch zustande kommen, sobald Unternehmen nicht, also ihren Fokus wegbewegen von dem Produkt, also oder von den Produkten, von der Qualität der Produkte, von der Wertigkeit der Produkte und hingehen sozusagen mit allen Mitteln, die ein Markt anbietet, mit allen Mechanismen, die es sozusagen, die man in Anspruch nehmen kann, Gewinne zu maximieren. Ja, das sind ja zwei verschiedene Denkweisen. Ja. So, klar müssen wir auch gucken, dass wir wirtschaftlich agieren. Aber es ist trotzdem eine andere Frage, ob ich sage, okay, ich möchte sozusagen Gewinn erwirtschaften, trotz oder mit allen Aspekten, die mir wichtig sind, als wertebasiertes Unternehmen. Oder ich möchte einfach Gewinne maximieren. Und alles andere ist mir egal. Und vor allem das Produkt ist mir ja dann letztendlich egal. Und deshalb sehe ich das auch so, dass ich sage, okay, bei den meisten großen Unternehmen, auch in unserem Bereich, die wirklich viel bewegen, ist eher der zweite Fall der Fall. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass dann großes Umdenken kommt. Weil dann müsste man wirklich die Kernphilosophie auf Produktqualität und Produktwertigkeit ummünzen und Werte, also wirklich wertebasierte Unternehmen aufbauen. Und sehe ich nicht.
Das ist voll der spannende Punkt. So habe ich es tatsächlich doch gar nicht gesehen, dass die ja wirklich ihre Unternehmenswerte, auf denen sie basieren, völlig ändern müssten. Jetzt auch, blöd gesagt, so ein H&M oder so, der müsste ja einen Cut machen und was neu, also von den Werten her völlig, das funktioniert ja wahrscheinlich eher schwer, sage ich jetzt mal mit so einem zynischen Grinsen dabei.
Ja, spannend, voll interessant. Ist einfach ein mega Prozess. Es gibt auch Unternehmen, die das machen und über Jahre sich dahingehend umwandeln. In der großen Breite ist es halt nicht der Fall. Aber es gibt's. Ich habe mich intensiv zum Beispiel mit Froster beschäftigt. Die tragen das schon sehr lange mit sich, aber die treiben das natürlich auch auf die Spitze, sich immer wieder in Frage zu stellen. ohne Zusatzstoffe, Produkte nur aus bestimmten, also mit bestimmten Werten, die dahinter stehen und bestimmten Produktkodex auf den Markt zu bringen. Also gibt große unter Ben & Jerry's sehr, sehr lange ein Paradebeispiel dafür, dass man sehr groß werden kann und trotzdem an bestimmten Werten festhalten kann.
Es gibt ja, die Beispiele.
Aber das,
es gibt die Beispiele.
Aber das ist,
es gibt große Beispiele, große Unternehmen, die auch von klein auf, sage ich jetzt mal, wertebasiertes Unternehmen aufgebaut hat oder ein Produkt aufgebaut haben.
Die dieses Wertebasierte nicht verloren haben. Weißt du, was ich meine? Auf dem Weg immer wieder gesagt haben, da kommen wir her, wir kommen vom Produkt, wir kommen von Werten, wir kommen von Prinzipien. Und das als Grundlage vom Wachstum und vom Erfolg zu sehen, als dass man am Ende des Tages sozusagen das Maximum, das reine wirklich Maximum an Gewinn rausholt, weil ich glaube, heutzutage ist das auch einfach nicht mehr, das ist für mich kein gesundes Unternehmertum. Ja? Und deshalb, als ich vorhin meinte, ganzheitlich nachhaltig, zählt das eigentlich für mich extrem da rein. Ich kann echt nachhaltig nur agieren, wenn ich diese Komponenten mit einbeziehe und dann kommt der Erfolg. Und deshalb, wir haben auch Partner im Unternehmen, ne, also die uns finanziell unterstützen und auch strategisch. Die sind auch so gewählt, dass sie dieses Verständnis haben. Das heißt, hätten wir jetzt Leute am Tisch, die rein auf Gewinnmaximum sind, funktioniert nicht. Ich glaube, das ist einfach ein überholtes Prinzip und es ist auch die Verantwortung von den ganzen jungen Unternehmern und Unternehmerinnen zu sagen, okay, das, was immer als Erfolg gegolten hat, ja, nämlich am besten die größte Zahl, die möglich ist, ganz unterm Strich in der Bilanz. Ich glaube, Erfolg kann man heute nicht mehr daran messen, nicht nur.
Glaube ich auch nicht. Ja. Vor allem keinen, wie du sagst, langfristig nachhaltigen Erfolg, der sinnhaft ist. Also man weiß ja auch gar nicht, wie lange diese riesen Konzerne das noch aufrechthalten können, diese Strukturen. Das ist ja auch eine Frage. Von daher, ja, würde ich auch sagen. Das heißt, das wäre so ein Ding, was du, wir sind jetzt ein bisschen vom Gründen und so abgekommen, was du jemandem raten würdest, der gerade eine Idee hat, der gerade am Gründen ist, dieses sei dir bewusst, was für Werte du hast und trag sie weiter in deine Unternehmerinnen und Unternehmer-Dasein sozusagen und steh dazu.
Ja, also ich mach das immer, also ein Teil ist wirklich Wissen. Also ich glaube, wenn man gründen möchte, muss man sich mit dem Produkt oder mit dem, was man sozusagen schaffen möchte, wirklich sich gut auskennen. Ne? Vieles lernt man auf dem Weg, aber ich glaube, da muss ein Grundwissen da sein und da muss vor allem eine Affinität, eine Leidenschaft da sein für das, was man machen möchte, also das Produkt am Ende. Ja. Und dann kommt sehr kurz danach schon genau dieser Punkt, dass man im Grunde genommen, also ich kann das jetzt nicht, aber wir machen es so. Wir sagen, was sind unsere Werte? Was ist das, was ganz tief in uns drinsteckt an Prinzipien, an Werten? Und das möchten wir leben. Und auch in unserem Unternehmen leben, also nicht nur mit unserem ganzen Team, sondern in den Produkten, in allem, was wir machen und bei den Entscheidungen, muss dieser Faktor immer mit abgewogen werden. Ja, also das Wirtschaftliche plus einfach das Werte- und Prinzipbasierte. Und ich glaube, also für uns ist es immer ein guter Kompass gewesen. Und bis jetzt funktioniert es ganz gut. Führt natürlich auch manchmal dazu, dass man in Phasen kommt, wo es natürlich auch schwierig sein kann. Ne? Weil man, wenn man einen rein wirtschaftlichen Weg gegangen wäre, das viel, viel einfacher wäre, rein vom Finanziellen her. Aber es baut etwas auf, was Wert hat. Und das, glaube ich, ist so ein Konzept für die Zukunft, dass man auch überlebt, weil wenn man diesen Weg verlässt, wird es schwierig, weil dann konkurriert man mit Unternehmen, die wirklich nur auf Gewinnmaximierung unterwegs sind und das in großem Stil machen und können. So. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also ich sehe ernsthaft so die Chance darin, dass man ein wertebasiertes Unternehmen aufbaut, damit man auch Bestand hat.
Mhm. Ja, halt auch ein bisschen so anders macht als aktuell viele. Also so ein bisschen gegen den Strom schwimmen auch so ein bisschen. Oder das gegen das, was gelehrt worden ist, zum Beispiel auch an Unis oder was man zum Beispiel noch gelehrt bekommt, vielen bestimmt noch.
Ja, definitiv. Und ja, also wir haben jetzt, wir haben uns jetzt so aufgebaut, es gibt halt sozusagen verschiedene Stimmen, ne? Also es gibt einfach die Stimme des Controllers bei uns im Unternehmen. Das ist einfach
Ja.
so. Und mit dem setzen wir uns einfach auseinander. Und dann gibt es die Stimme der Marke, also die wirklich auf die Ästhetik der Marke und das Design und das Auftreten achtet. Und dann gibt es die Stimme des Produktes und all das, was dahinter steht. Und das ist für einen reinen, also für einen reinen Betriebswirt, ja, ist es manchmal Wahnsinn, weil man dann natürlich sich über Themen unterhält und sich hin und her zieht und versucht, Kompromisse zu finden. Und das ist ja auch Zeit, die dann in Anspruch genommen wird für solche Entscheidungen. Also diese ganzen Stimmen muss es geben. Ich glaube, ja, die Balance ist heute dann das, was entscheidend ist, dass man dann eine Entscheidung trifft, die das alles mit beinhaltet, aber zu keinem Zeitpunkt sozusagen die Werte und Prinzipien irgendwie verlässt.
Ja, das ist doch das perfekte Schlusswort für dieses Gespräch. Ich bedanke mich für deine Zeit, trotz mega wichtiger Meetings und allem drum und dran. Danke für deine ganzen Insights, die du geteilt hast. Es war mega spannend, finde ich.
Gerne.
Und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer konnten was mitnehmen. Ich werde natürlich eure Webseite und alle eure Kanäle und so verlinken in den Shownotes, damit die Hörerinnen und Hörer euch finden können. Wenn sie in Hamburg sind, sollen sie euch unbedingt mal besuchen in euren Cafés. Ja, große Empfehlung. Und ja, bedanke mich nochmal für deine Zeit.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe
Sehr gerne.
nicht zu viel geredet.
Nein, also ich meine, das ist ja auch ein
Okay.
Interview, von daher ist es dein Part, viel zu reden.
Ja,
Von
ja,
daher. Nee, ich fand
ja.
es mega spannend. Ich finde es richtig
Super.
interessant, diesen. Das ist immer Wahnsinn, solche Insights zu bekommen, tatsächlich.
Cool. Mich hat es auch sehr, sehr gefreut. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und dann sehen wir uns ja vielleicht irgendwann in Hamburg wieder.
Ja, sehr, sehr gerne.
Alright.
Dann wünsche ich dir noch viel Spaß und Erfolg heute an deinem
Vielen
Arbeitsweg.
Dank. Danke dir. Danke, Sophia.